300 Drohnen und Raketen fliegen am Wochenende auf Israel. Der Absender, Iran. Die Botschaft an Israel, deutlich. Die Folge, weltweite Sorge vor einem neuen Krieg. Wer kann die Lage jetzt entschärfen? Das besprechen wir bei 11KM mit Clemens Fernkotte, langjährigem ARD-Reporter und Auslandskorrespondenten und damit auch Experte für Außen- und Sicherheitspolitik. Clemens war kurz vor dem Wochenende noch im Studio Tel Aviv. Hallo Clemens.
Victoria, grüß dich, hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Koopmann. Das ist unsere Folge vom Dienstag, den 16. April. Die haben wir ausnahmsweise schon früher hochgeladen als sonst, weil die Lage im Nahen Osten sich so schnell verändern kann. Mit Clemens habe ich am Montagmittag gesprochen.
Noch herrscht Unklarheit, wie die Regierung von Premierminister Netanyahu auf die Attacke reagieren wird. Das israelische Kriegskabinett hatte nach stundenlangen ersten Beratungen kein konkretes Ergebnis erzielt, wohl aber Vergeltung angedeutet.
Aber natürlich denkbar ist ein Angriff auf militärische Einrichtungen im Iran. Das wäre sozusagen.
Kriegskabinettsmitglied Gantz hatte zuvor schon Andeutungen gemacht. In Angesicht der iranischen Bedrohung werden wir eine Koalition bilden und werden den Preis vom Iran einfordern, in einer Weise und zu einer Zeit, die wir als richtig empfinden.
Wenn wir in das israelische Kriegskabinett in diesen Tagen reinhören und da auch die Rede von Vergeltung ist, dann klingt das so gar nicht nach Deeskalation. Droht da jetzt ein direkter Rückschlag?
Ich denke mal, unabhängig, dass jetzt nun Benjamin Netanyahu der Premierminister Israels ist, jeder Premierminister Israels, egal wie er heißen würde, würde und müsste auf den Umstand militärisch reagieren, dass an einem von Samstag auf Sonntag über 300 iranische Luftangriffe mit Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern niedergeht. Man muss sicherlich auch mal in Rechnung stellen, das Ganze ist etwas, was es in dem Umfang noch nie gegeben hat. Der Iran hat direkt noch nie Israel angegriffen in dem Umfang. Insofern jetzt die Bemühungen zu sagen, jetzt mal langsam, Herr Premierminister, lassen Sie es mal gut sein. Das ist aus meiner Sicht realistisch nicht der Fall. Das kann Netanyahu, unabhängig davon, dass jetzt nun Benjamin Netanyahu ist, kein israelischer Premierminister bringen.
Denn warum? Was will Israel nach außen zeigen?
Man muss eine kleine Rückblende machen. Das ist ja nicht seit heute der Fall oder seit diesem vergangenen Wochenende, sondern das ist seit 45 Jahren der Fall, seit der iranischen Revolution in Teheran und seitdem die Mullahs an der Macht sind. Das wollen wir jetzt nicht alles aufbreiten, aber es ist für Israel, seitdem es den iranischen Mullah-Staat gibt, die größte Sicherheitsbedrohung immer. Warum? Der Iran hat dann rasch in den 80er, 90er und 1000er Jahren sogenannte Achsenmächte aufgebaut. Und zwar im Libanon, also nördlich von Israel, mit der Hisbollah-Miliz, die inzwischen stark bewaffnet ist. Dann zweitens auch mit den schiitischen Verbänden im Irak, in Syrien und letztendlich auch im Gazastreifen und zum Schluss in Jemen. Die Iraner sprechen von so einem Ring of Fire. Also das heißt, die anderen Verbündeten in Anführungsstrichen des Iran würden die in Anführungsstrichen Drecksarbeit machen und der Iran würde sich die Hände nicht schmutzig machen. Das ist das Szenario, vor dem dann also jede israelische Regierung seit mindestens 20 Jahren steht, wie sie darauf reagiert. Bislang, das haben wir gesehen, in unterschiedlichen Varianten gab es diese Variante noch nicht. Eine Sache muss man dabei auch sagen. Die Bedrohung Israels durch den Libanon, durch die pro-iranische Hisbollah-Miliz, die ist real. Die ist seit dem 7. Oktober, wird dort jeweils dann von libanesischer Seite geschossen. Das führt dazu, das muss man auch, wenn man sagt, jetzt bin ich mal israelischer Ministerpräsident und gucken wir mal die Lage an. Zwischen 60 bis 100.000 Israelis sind seit einem halben Jahr nicht mehr in ihrer Bude. Oben im Norden mussten sie alles wegziehen aus den Gründen. Und dann bot sich, jetzt komme ich mal auf den 1. April zu sprechen, dann bot sich aus Sicht der israelischen Dienste die Gelegenheit, den Chefkommandeur der iranischen Revolutionsgardisten in Damaskus bei einem Treffen mit anderen hochrangigen Vertretern zu töten. Kann man nicht anders sagen. Diese Art von Go-Ahead gibt es immer nur vom Premierminister.
Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde 7 ihrer Mitglieder getötet worden, unter ihnen 2 Generäle. Israels Militär kommentierte die Berichte nicht.
Dann haben sich offenbar, so schreiben dann also mittlerweile auch israelische Kollegen, haben sich offenbar die israelischen Dienste ein wenig verschätzt in der Reaktion des Iran. Und jetzt sind wir in der Lage, über die wir jetzt sprechen.
Dieser Angriff am 1. April auf ein Konsulatsgebäude, der wird Israel zugeschrieben, was Israel aber nicht offiziell bestätigt. Das waren also 2 Wochen für den Iran, um zu planen, was er tut.
Das ist genau richtig. Wie wird und in welchem Umfang wird der Iran vergelten? Weil er sagte, das war diesmal ein, so haben sie es empfunden, ein Angriff auf iranisches Staatsterritorium, Botschaft exterritorial. Das waren sich in dem Umfang noch nie. Und es war natürlich eine weitere Demütigung aus iranischer Sicht. Sagen, die schießen uns mittendrin, unseren wichtigsten Kommandeur, Verbindungsmitglied, Glied zwischen der iranischen Führung und der Hisbollah-Führung im Libanon, schießen die uns raus aus dem Botschaftsgebäude. Wir müssen reagieren. Dann haben also amerikanische, israelische und andere Dienste lange beraten, was wird geschehen, wie wird er reagieren. Und die Kenntnisse, die vorab dazu waren, vor diesem iranischen Luftangriff vom 14. April im frühen Morgen, diese Kenntnisse waren Tage zuvor bekannt und deswegen konnte das auch abgewehrt werden.
Jetzt sind wir also an einem Punkt, an dem wir von Reaktion um Reaktion sprechen, von Vergeltungsschlag um Vergeltungsschlag. Was meinst du denn, welche Optionen gibt es jetzt im nächsten Schritt, wie es weitergeht?
Also das ist jetzt echt eine riesige Abwägungsfrage, nicht allein für die israelische Regierung. Die Abwägung geht folgendermaßen. Zum einen haben nicht nur die Israelis, sondern auch viele andere auf der Welt gesehen, dass diese Abwehr im Verbund nicht nur von Israel, nicht nur von USA, sondern auch Briten, Franzosen und vor allem Jordanien.
Auch Jordanien hat geholfen, Geschosse abzuwehren. Das war sogar relativ überraschend.
Ja, ja, die haben also zum ersten Mal hat ein arabischer Staat sich an der Verteidigung Israels beteiligt aktiv. Aber das ist im Prinzip, muss man einmal kurz sagen, das ist also ein Riesending. Das ist also, gab es in dem Umfang noch nicht. Andere arabische Staaten sollen, so heißt es, vorab informiert worden sein vom Iran, dass sie und was sie machen wollen. Und dann hätten wir aus Angst vom Iran erst gesagt, nee, das sagen wir jetzt mal nicht den Israelis oder Amerikanern. Und wie es Wall Street Journal berichtet, unter Berufung auf ägyptische und saudische Quellen, hätten ihnen gesagt, seien Sie so gut, was haben Sie erfahren, teilen Sie es mit. Das heißt, vorab diese Kenntnisse waren da und diese Koalition, davon sprechen viele israelische Zeitungen am Montag, war eine historische Koalition, eine Allianz gegen den Iran. Es wird jetzt nicht mehr alleine Israel gegen Iran, sondern die Welt, so haben sie es dann genannt, die Welt gegen Iran. Das ist ein großes Pfund. Das ist auch ein deeskalierendes Pfund. Und man sagt also, will ich das jetzt aufs Spiel setzen? Wenn ich jetzt wieder israelischer Premierminister entscheide, zusammen mit meinen Mitgliedern des Kriegskabinetts, wenn ich entscheide, massiv zu vergelten, dann dürfte diese Koalition gefährdet sein oder Allianz gegen den Iran. Das muss man abwägen. Wie könnte Israel darauf reagieren? Gibt es mehrere Optionen. Option 1, ich sag mal die etwas abgestuftere Variante, also jetzt mal in Anführungsstrichen, das ist alles, soll nicht zynisch klingen, aber muss einfach das mal benennen. Dass eine abgestufte Variante wäre, die israelische Luftwaffe greift im Iran die Stellungen an, von denen aus Drohnen, Marschflugkörper und Raketen abgefeuert worden sind am vergangenen Wochenende. Das wäre eine Operation, militärische Operation, die noch überschaubar wäre, was Reaktionen angeht. Man sagt, aha, das haben sie abgeschossen, das ist vernichtet worden. Vorher haben dann alle iranischen Soldaten, hätte ich beinahe gesagt, Zeit und Gelegenheit, diese Stellung zu räumen, was wahrscheinlich schon längst geschehen ist, das ist immer so. Und dass man dann gesagt, okay, keine großen Schäden, das haben wir vernichtet, insofern sind wir jetzt in Anführungsstrichen quitt.
Das heißt, welche Stellungen wären das?
Das wären vor allen Dingen im Westen des Iran Stellungen, von denen die über 100 Marschflugkörper abgefeuert worden sind und auch ballistische Raketen. Das wäre also Raketenstellung, das kann man angreifen, das kann man dann auch zerstören. So, das wäre also die geringere Variante. Die weitaus größere Und das überlegen sich die Israelis zurzeit auch. Und das denken sie auch, wäre das jetzt eine, in Anführungsstrichen, Gelegenheit, das iranische Nuklearprogramm, die Lagerstätten und Produktionsstätten, die weit verteilt sind über das Terrain des Iran, anzugreifen und möglichst weitgehend außer Kraft zu setzen. Das ist eines der Hauptziele seit mehr als 15, 20 Jahren. Und diese Erwägung, diesen Erwägungsprozess, der läuft zurzeit in Israel ab. Nicht so allein mit den Israelis, da sind noch andere beteiligt. Gesagt, ist das jetzt nun wirklich der Weisheit letzter Schluss? Aber das wäre die große Nummer, wenn ich das mal so sagen darf.
Okay, also das heißt, das sind die zwei Optionen, die im Raum stehen von Israel aus. Welches dieser beiden Modelle ist realistischer, meinst du?
Das erste, das abgestufte. Warum? Weil die israelische Regierung in den ganzen Tagen und Wochen und fast Monaten massiv auf das Wohlwollen, die Unterstützung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden angewiesen ist. Biden hat wohl, wird es auch jetzt in israelischen, aber nicht nur in israelischen, amerikanischen Zeitungen korportiert. Der hat telefoniert mit Netanyahu in der Angriffsnacht am letzten Wochenende. Das Kriegskabinett, so wird kolportiert, war sich schon einig zu dem Zeitpunkt, wir vergelten sofort, was immer das gewesen sein sollte. Netanyahu gesagt, nein, stopp, ich muss jetzt erstmal noch mit Biden telefonieren und informieren. In dem Telefonat hat Biden gesagt, Premierminister, das ist ausgeschlossen. Wir werden das in keinem Fall unterstützen und Sie können in dem Fall auch keine Unterstützung von uns erwarten, was den Fallout, den militärischen Fallout angeht. Und das ist eine Nummer, wenn das ein amerikanischer Präsident sagt zum israelischen Premierminister, die sehr ernst zu nehmen ist. Insofern also führt mich das in der Abwägung dazu, zu sagen, dass es eine begrenzte Reaktion geben wird, Israels, so wie die skizziert ungefähr, aber nicht die große Nummer.
We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much.
Das hat US-Präsident Joe Biden vor Journalisten gesagt vergangene Woche, einen Tag vor dem Angriff des Irans auf Israel. Die USA unterstützen Israel also. Und was Joe Biden sagt, ist offenbar wichtig für Benjamin Netanyahu. Kann Israel überhaupt ohne die USA?
Nein, könnte nicht. Das geht schon seit dem 7. Oktober so, seit dem Terrorangriff der Hamas und dem israelischen Krieg im Gazastreifen gegen die Hamas, aber an sich den ganzen Gazastreifen. Die Munition, die Flugzeuge, Maintenance, ohne die amerikanische Unterstützung, wäre da schon fast nach ein, zwei Wochen Schluss gewesen. Das heißt, Lieferkette von amerikanischen Beständen per Luftwaffe, mehr als 100 Einsätze, die dann landeten auf israelischen Air Force Bases und dort wurde umgeladen. Das heißt, für so eine große Nummer, wie jetzt von mir aus, wenn man das wollte, mit Iran, sind unbedingt darauf angewiesen. Und nicht nur allein das Militärische, was das angeht, sondern vor allem Geheimdienstinformationen und auch politische Rückendeckung. Darf man auch nicht vergessen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig.
Und da sind ja noch weitere Partner. In den vergangenen Tagen war die Rede von einer regionalen Koalition. Wer ist damit gemeint?
Das sind die arabischen Staaten, die auch unter dem damaligen US-Präsident Donald Trump 2020 erstmalig Israel anerkannt haben, diplomatisch. Das sind unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind Staaten, die sich auch überlegen und davor waren, auch diplomatische Beziehungen aufzunehmen, wie Saudi-Arabien. Und diese Art von nahöstlicher Luftverteidigungsallianz, die ist begründet worden, hat man damals gar nicht so viel mitbekommen, ein Jahr später, 2021. Damals hieß der Ministerpräsident Bennett, der hieß mal nicht Netanyahu. Und der hatte im Prinzip das zustande gebracht und das hat sich jetzt erstmalig in Real-Time bewahrheitet und bewiesen.
Und wenn wir jetzt auf weitere Schritte von Israel schauen und damit ja auch militärische Strategien. Israel ist ja gerade mit einem ganz anderen kriegerischen Schauplatz noch beschäftigt. Welche Rolle spielt denn die Lage im Gazastreifen und der Krieg gegen die Hamas bei den Überlegungen, wie man jetzt auf den Angriff aus dem Iran reagiert?
Also erstmal eine ganz praktische. Es gab ja immer die von Netanjahu oftmals angekündigte und ins Feld geführte Offensive auf die letzte Großstadt Rafah im Süden des Gazastreifens, wo ja mehr als 1 Million Binnenflüchtlinge und Vertriebene sich dort aufhalten. Die ist nach israelischen Zeitungsangaben abgesagt erstmal. Das andere ist, solange, und das ist die Befürchtung auch gewesen, seit dem 7. Oktober, auch von Biden, auch von anderen, solange dieser Krieg weitergeht, und solange es keine Waffenruhe und keine Vereinbarung über Geiselfreilassung und ähnliche Dinge gibt, ist das Risiko, und das hat sich jetzt gezeigt am letzten Wochenende, das ist ja auch nicht out of the blue gekommen, ist das Risiko einer Eskalation immer da und steigt mit jedem Tag. Das heißt, das Hauptbemühen, insofern ist da der enge Connex auch dabei, das Hauptbemühen, also jetzt Bidens zum Beispiel, war relativ rasch, nach dem 7. Oktober einzudämmen. Die haben 2 Flugzeugträger vor die Küste da vom Libanon hingeschickt. Da hat auch der US-Präsident gesagt, don't do it. Also ganz klar hat der Iran gesagt, machen Sie das jetzt mal nicht. Das war also Abschreckung. Und das Interesse war, möglichst rasch diesen Krieg zu beenden. Das ist fast der längste, den Israel je geführt hat. Das sind wir schon über 1/2 Jahr, wie wir wissen. Und damit steigt immer das Szenario von Missverständnissen, falschen Kalkulationen und dann Eskalation. Deswegen hat der Biden also auch mit anderen total drauf gedrungen auf Netanjahu und umgekehrt auch arabische bzw. auch katarische Vermittler gegenüber der Hamas gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt lass uns den Deal machen und beenden. So geht's nicht weiter, weil dann haben wir immer eine, ja, wenn man so will, offene Flanke, in die Leute reinkommen können und das jetzt passiert.
With regard to my discussions with Bibi Netanyahu, Prime Minister Netanyahu, as well as our relationship with Israel, I have been very blunt and straightforward with the Prime Minister. Bibi and I had a long discussion. He agreed to do several things.
Seit dem 7. Oktober sagen die USA zwar immer ganz oft, ganz offen, wir USA stehen fest an der Seite Israels, aber es gibt eben auch immer wieder diese Äußerungen in Richtung Mäßigung und auch Deeskalation. Was meinst du denn konkret, wie könnten die USA jetzt zu einer Deeskalation beitragen?
Also ich denke mal, zum einen war das eigentlich gar nicht unklug, was die US-Regierung in den letzten Tagen, also vor der Angriffsnacht, gemacht hat. Die haben, wie auch bei dem Angriff der Russen auf die Ukraine, ihre Geheimdienstinformationen fast 1:1 gepostet über amerikanische Medien. Die haben ihnen gesagt, das und das steht bevor. Es ist imminent, das erinnert mich, gerade unmittelbar bevorstehend. Am Donnerstagabend kam das über Bloomberg, der amerikanische große Nachrichtenkonzern. Und das war eine Warnung. Dann haben sie gleichermaßen auch dafür gesorgt, dass alles vorbereitet war. Das Ergebnis, dass so gut wie 0 Schäden in Israel geben konnte. Wir sind, glaube ich, nach israelischen Angaben 3 oder 4 von diesen ballistischen Raketen auf die im Süden Israels, im Negev liegende Air Force Base Nizarim gelandet und haben da wie ein abgestelltes Transportflugzeug getroffen. Aber auf jeden Fall ein 7-jähriges Mädchen ist verletzt worden. Aber das war angesichts dieser ganzen Angriffswellen 0. Das war also von daher auch deeskalierend, was die Amerikaner jetzt gemacht haben. Und das Dritte, dass der direkt auch kommuniziert, das ist ja jetzt kein Geheimnis, wir beide waren jetzt nicht da in einem Telefongespräch zwischen Netanjahu und Biden, aber Biden sorgt dafür, dass das veröffentlicht wird. Das Dritte ist dann einfach, dass er die israelische Regierung davor dringend gewarnt und abgeraten hat, einen Angriff auf die iranischen Nuklearstätten zu machen. Das ist auch deeskalierend. Denn wenn das passieren würde, wäre wirklich dann das Szenario für ein All-Out-War. Wir sind die ganze Zeit dabei, diese Koalition aus arabischen Staaten, westlichen Staaten und USA und Israel, dass man einen Eindämmungsring gegenüber dem Iran festzurrt.
Und wenn du sagst Eindämmungsring, also wie könnte das aussehen? Was wird das heißen?
Das heißt, dass die arabischen Staaten, also vor allem Ägypten ist ja zentral, Jordanien, aber die Emirates, also die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien, das sind alles sunnitische Staaten, haben wir auch nicht vergessen, und Iran, schiitisch und so weiter, und die hatten an sich immer einen regionalen Stress mit Iran, die ganze Zeit, über Jahrzehnte hinweg, da brauchen wir jetzt nicht aufrollen. Aber dieses Bündnis, dieser Ring wäre dann dazu da, diplomatisch, geheimdienstmäßig und militärisch zusammenzuarbeiten bei einem weiteren Angriff des Iran. Und das war das Probebeispiel, ist an sich aus israelischer Sicht, nicht nur aus Sicht der Israelis, erfolgreich gelaufen, war das vergangene Wochenende.
Wie sieht's denn aus mit den diplomatischen Beziehungen oder überhaupt irgendwelchen Beziehungen zum Iran von amerikanischer Seite aus?
Ja, ich meine, das ist so, die Amerikaner haben ja jeweils dann auch über Bande der iranischen Regierung mitgeteilt nach diesem 1. April, als da dieses Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus mutmaßlich von zwei israelischen F-35 Stealth-Bombern bombardiert worden ist. Da haben sie den Iranern gesagt, verstehe ich, dass sie jetzt irgendwie, auf Deutsch mal gesagt, sauer sind. Wägen sie ab, wie sie hier reagieren wollen. Es hängt davon ab, wie das hier in der gesamten Region weitergehen soll. Die diplomatischen Kanäle waren da komplett offen auch gewesen. Die Israelis kommunizieren über die Schweizer Botschaft in Teheran, seitdem es da also keine diplomatischen Beziehungen aus guten Gründen gibt. Aber da laufen die Kanäle. Und das Dritte ist Oman. Also das auch im Golf. Oman ist eine wesentliche Verbindungsstelle auch. Und da liefen jetzt auch in den letzten Tagen vor der Angriffsnacht die Kommunikation zwischen Amerikanern und Iranern über Bande.
Die USA sind also die ganze Zeit im Hintergrund aktiv, um den Iran zu isolieren. Wenn es um Sicherheit und um Macht in der Region geht, dann dürfte auch eine Rolle spielen, wie es mit dem iranischen Atomprogramm weitergeht. Aber es waren ja die USA, die 2018 unter Präsident Trump einseitig aus einem internationalen Abkommen ausgetreten sind. Dieses Abkommen, das dem Iran Sanktionen erlassen hat und den Iran im Gegenzug dazu verpflichten sollte, Uranproduktion und Uraneinreicherung zu begrenzen, also keine Atommacht zu werden. Welche Rolle spielt dieser Aspekt heute für die USA und für die Israelis?
Das ist ein zentraler Punkt. Die israelische Regierung, und seit Pi mal Daumen 2009 ist so, dass Benjamin Netanyahu wieder, der mal vor den 90er Jahren auch schon mal Premier war, ist das Hauptstreitthema zwischen Washington und Jerusalem. Sie sagen, das reicht nicht. Sie hatten auch immer diese Verhandlungen zwischen den 5 Sicherheitsratsmitgliedern plus Deutschland, also 5+1 hieß das, und dem Iran bei der Eindämmung der Anreicherung von Plutonium durch den Iran. Da haben sie immer quergelegen damit. Das kam zustande 2015, großer diplomatischer Erfolg, bloß Gefahr. Im Gegenzug gab es ja dann Erleichterung von Wirtschaftssanktionen. Und man hat dem Regime dort letztendlich finanzielle Luft gegeben. So, das fand also Netanyahu zu dem Zeitpunkt auch Mist, auf Deutsch gesagt. Das ist die komplett falsche Lesart. Das wäre nur ein Zeitaufschub und man müsste das eigentlich ganz anders angehen. Und da haben dann jeweils, was weiß ich, Barack Obama und vorher schon George W. Bush, und dann haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Genau wie Biden das jetzt auch wieder sagt, nein, machen wir nicht. Und Trump, wie gesagt, hat es gekündigt und das bot dann dem Iran die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn das so ist, dann können wir hier à la Bonheur auch aus der Nummer aussteigen und anreichern. Und die internationale Atomenergiebehörde, die ja da einen zentralen Überwachungsauftrag hat, immer hingeschickt wird und gesagt, wie wird hier angereichert, kann ich das mal sehen, kann ich da hin, darf ich mal hier Live-Kameras installieren, das wurde Schritt für Schritt sehr, sehr behindert. Und es kam dann immer jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen und Monate deutliche Nachrichten von dieser internationalen Atomenergiebehörde. Da sagten, wir sehen nicht mehr viel. Wir mutmaßen, dass sie an der Schwelle sind, ausreichend Plutonium angereichert zu haben für eine waffenfähige Rakete. Und das ist das zentrale Befürchtungsmoment der Israelis bei der ganzen Abwägung. Sagt, wie können wir das hier ausschalten? Und bislang hatten, wie gesagt, nicht nur Amerikaner, auch die anderen beteiligten Mächte an diesem Abkommen immer gesagt, dass das führt ins Chaos. Das geht nicht. Wir müssen es über eine diplomatische Vereinbarung machen. Jetzt das wieder anzuschieben unter den Auspizien, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch versucht wird. Man sagt, okay, ist aufgekündigt worden, war vielleicht jetzt gerade nicht, ich sag's mal ein bisschen salopp, war es vielleicht nicht sicherheitspolitisch da schlauste auf allen Seiten, aber wir müssen das nochmal angehen. Alles andere wäre sonst nur über den Sanktionsweg und noch mehr Sanktionen. Was weiß ich, der britische Außenminister David Cameron hat dieser Tage jetzt gesagt, es gibt ja schon 400 Sanktionen gegen den Iran, also seit Jahren, Jahrzehnten zum Teil wegen dieser Verstöße. Und da tun wir halt noch ein paar drauf, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist.
Ach,
heißt das, das könnte jetzt eine neue Chance sein, dass dieses oder ein ähnliches Abkommen doch wieder aufgenommen wird, nachdem die USA letzten Herbst ja eigentlich gesagt hatten, das geben wir jetzt erstmal auf. Ist das jetzt unter diesen ganz neuen Entwicklungen eine neue Chance dafür oder steht das einfach nicht aus?
Das halte ich für eine echte Chance. Alle sagen Deeskalation. Jetzt macht ihr mal keinen großen Unsinn. Da muss ich ja allen Beteiligten, wenn ich so mal sagen darf, dem Iran, aber auch den Israelis, was bieten. Und zwar das, was sie haben wollen. Und das eine, was von mir aus Israel haben will, ist eine klare Vereinbarung, dass dieses Nuclear Threshold, dass man also jetzt nicht das waffenfähige Anreichungspotenzial anhäuft, dass man das verringert, dass also der Iran nicht und nachweisbar nicht zu einer Nuklearwaffe kommen kann. Das kann jetzt angenommen werden mit solch einer Wiederbelebung dieser Verhandlungen. Wir schauen nicht in das Hirn von, was weiß ich, dem französischen Staatspräsidenten Macron oder Rishi Sunak von Briten oder Biden rein, aber das ist eine Sache, die jetzt angehen dürften. Denn da können sie das anbieten und sie können auch dem Iran, er sagt jetzt aus der Nummer können wir jetzt nur rauskommen, wenn wir deeskalieren wollen, wenn sie dann auch tatsächlich mal was liefern. Und zwar, was bräuchten sie auch? Dem Regime steht ja seit der Ermordung der jungen Kurdin vom Herbst 2022 innenpolitisch das Wasser bis zum Halse. Und nicht nur das, sondern auch wirtschafts- und finanzpolitisch. Das ist ja das Einzige, was das Regime interessiert, das Überleben als Regime im Iran. Und das hat natürlich auch ein Incentive. So, man sagt also, wenn das so laufen würde, ist ein längerer Prozess. Aber diese Perspektive, die halte ich für eine echte Deeskalationschance.
Wir verurteilen den direkten iranischen Angriff auf das Staatsgebiet Israels auf das Schärfste. Israel gilt die volle Solidarität Deutschlands. Ich rufe alle Akteure in der Region auf, besonnen zu handeln. Die Eskalationsspirale muss durchbrochen werden.
Und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, man müsse deeskalieren. Was hat denn Deutschland in der Hand? Welche Machthebel gibt es, um auf den Konflikt Einfluss zu nehmen und eventuell für Frieden zu sorgen?
Die Bundesregierung ist da auf der einen Seite im Iran als Partner, kann man nicht sagen, aber als jedenfalls diejenige im westlichen Bündnis angesehen, die auch in der Lage ist, iranischen Interessen zuzuhören. Außenministerin Baerbock hat in den letzten Tagen auch immer wieder mit ihrem iranischen Amtskollegen auch nach dieser Nummer telefoniert, wie gemeldet wird. Das heißt also, man braucht da, wenn es geht, verlässliche Kommunikation. Klingt zwar blöd, aber da sprechen die Iraner eher mit einer Bundesregierung als von mir aus mit einer US-Regierung. Also das ist so ein Kommunikationsweg. Auf israelischer Seite sind die Deutschen hochgeschätzt, das ist gar keine Frage. Die zunehmende Verärgerung, eigentlich auch bei der Bundesregierung, war viel stärker bei der US-Regierung, über die nahezu vollständige Zerstörung des Gazastreifens und die enorm hohen Toten- und Verletztenzahlen von insgesamt mehr als 100.000. Das ist etwas, was die Bundesregierung in den letzten Wochen auch immer wieder thematisiert hat, aber ist da nicht weiter in Erscheinung getreten. Das heißt also, auf israelischer Seite sind die Kommunikationswege zwischen Berlin und Jerusalem soweit ungetrübt, was das angeht, in Anführungsstrichen. Aber zur Eindämmung ist es eher Richtung Teheran, sind die Deutschen, was das angeht, jetzt nicht die verkehrteste Adresse.
Also die Bundesregierung kann sich einschalten für eine diplomatische Lösung. Über die USA haben wir gesprochen, aber wie wir noch gar nicht angesprochen haben, sind Irans Verbündete, Russland oder auch China. Welche Rolle spielen die in dem Konflikt Iran-Israel?
Die spielen eine Rolle. Die spielen immer eine viel größere Rolle seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und seitdem liefert der Iran ja ein, Drohnen, Batterie und von mir aus auch Fabriken werden neu aufgestellt für die Russen, damit sie die Ukrainer damit töten können. Also das ist eine Konstellation, die seit 2022 Neues in der Art. Vorher war sowohl China wie auch Russland der Auffassung, dass der Iran keine Atomwaffen haben dürfte. Und deswegen haben sie auch mitgemacht bei diesem Atomabkommen. Das ist jetzt vorbei. Und auch von mir aus die politische, außenpolitische Abschirmung im Weltsicherheitsrat, da geht nichts über den Tisch. Was jetzt von mir aus dem Iran nicht gefällt, dann macht jederzeit dann halt die russische oder chinesische Veto macht dann im Sicherheitsrat sagt, nein, machen wir nicht. Ich denke nicht, dass Interesse ist, sowohl von Russland wie auch von China, sich da aktiv einzuschalten. Das sehe ich nicht. Allerdings, wenn man mal Russland anschaut, glaube ich, haben die allein aus nacktem Eigeninteresse ein Interesse daran, dass es weiter deeskaliert. Warum? weil der Drohnennachschub, den die Iraner liefern, der ist schon für die ziemlich wichtig. Also, dass wenn da größeres Ungemach in Anführungsstrichen dem Regime in Teheran passieren würde, dann wäre die Nummer für die Russen vorbei. Insofern, ja, das wäre deren Interesse. Bei den Chinesen bin ich nicht ganz so sicher. Da habe ich eher den Eindruck, dass je mehr der große Konkurrent Chinas, die USA, beschäftigt ist, in Anführungsstrichen, desto besser.
Und was meinst du, gibt es eine Chance auf Frieden in der Region, in der jetzigen Situation? Oder sieht es für dich eher aus, als ob die Lage in nächster Zeit eskalieren könnte?
Also zwischen Israelis und Palästinensern, nein. Das sehe ich im Augenblick überhaupt nicht. Und auch nicht, solange es eine Hamas da gibt und solange das Westjordanland komplett von 24 israelischen Bataillonen zurzeit besetzt ist. Nein, da auf dem Punkt nicht. Auf dem Punkt Israel, Iran und die Region Iran, da sehe ich sehr wohl, also die einzig, sag ich mal, hoffnungsheischende Perspektive aus meiner Sicht ist, dass jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht sogar auch noch Wochen, der israelische Gegenschlag mit allen Verbündeten arabischer Natur, westlicher Natur besprochen wird und das, ich sag's mal Pi mal eins, ein wenig auch der iranischen Regierung signalisiert wird. Das heißt, dass diese, was weiß ich, groß angelegte, massive Vergeltungsaktion vorher abgesprochen ist. Damit ich von vornherein ausschließe, dass es dann wirklich sagt, ach, das habe ich nicht gewusst, jetzt machen wir das große Fass auf. Sondern dass es gelingt, innerhalb dieser nächsten Tage und Wochen, in denen vielleicht dann erstmal gar nichts passiert, das vorbereitet und abgetastet wird. Wenn das geschehen sein sollte, also wie gesagt, bombardieren irgendwo in der westlichen Wüste des Iran abgelegte Raketenstellungen, dann könnte sich tatsächlich etwas Hoffnungsvolleres entwickeln. Und dann wäre dieses Szenario, vor dem sich viele zu Recht auch sorgen, sagen wir es mal so, dann wäre dieses Szenario ein wenig weiter im Hintergrund. Solange es ein Mullah-Regime gibt in Teheran, sehe ich da keinen großen Frieden. Also das geht nur darum, du gesagt, jetzt geh mal wieder rück zum Status quo, ne, davor.
Clemens, vielen Dank dir für deine Einschätzung.
Ja, herzlich gerne, Victoria.
Mehr Infos zur Lage in Israel, im Iran und im gesamten Nahen Osten findet ihr auf tagesschau.de. Den Link gibt's in den Shownotes. Mehr Analysen, Geschichten und Recherchen von uns gibt's von Montag bis Freitag im 11KM-Feed. Lasst uns gern ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Jakob Böttner, Jonas Teichmann und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!